2 Spezial, das Thema. Im Würgegriff des Dopings, die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang.
Morgen gehen sie los und ein deutscher Sportler ist wohl besonders nervös. Erik Frenzel, Olympiasieger vor 4 Jahren, auch dieses Mal einer der Goldfavoriten der nordischen Kombination, ist deutscher Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier.
Das ist eine große Ehre, die Fahnen der Nation bei der Eröffnungsfeier tragen zu dürfen. Eine riesengroße Anerkennung.
Morgen Mittag deutscher Zeit wird Erik Frenzel eine Fahne haben. Im Olympiastadion von Pyeongchang. Übermorgen geht es dann um die ersten Medaillen. Und was kommt dann in den kommenden 2 Wochen auf uns zu? Wie sehr wird das Thema Doping diese Spiele bestimmen? Können sich Nord- und Südkorea durch Olympia weiter annähern? Welche Sportler werden die deutschen Stars? Das erfahren Sie in dieser Stunde. Ich bin Moritz Kasserletz. Hallo. Sie hören ein NDR2-Spezial und morgen um diese Zeit brennt es längst das olympische Feuer. Dann schaut die Sportwelt 2 Wochen lang nach Südkorea zu den Winterspielen. Nach Pyeongchang, einem Landkreis im Norden des Landes, 130 Kilometer von Seoul entfernt. Berge gibt es genug, eiskalt ist es auch, aber Alexander Bleik für NDR2 in Pyeongchang. Wie fühlen sich olympische Winterspiele an in einem Land, das für Wintersport eigentlich nicht gerade berühmt ist?
Ja, es ist ein bisschen anders, als man das vielleicht aus den Alpen kennt. Das fängt mit den Bergen an. Die sehen so ein bisschen aus wie im Harz, also eher Mittelgebirgshöhen, bewaldet, runde Hügel. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es liegt auch wenig Schnee auf den Wettkampfstätten. Zwar viel, da ist viel Kunstschnee gemacht worden, aber ansonsten ist das nicht so richtig winterlich, wenn man mal von der Kälte absieht. Und was die Begeisterung angeht, Korea ist eben ein anderes Wintersportland. Die Wettkämpfe im Eiskunstlaufen oder Shorttrack sind längst ausverkauft, aber mit Biathlon oder nordischer Kombination tun sie sich ein bisschen schwer.
Ja, wir haben in den vergangenen Tagen viel über das Wetter gesprochen und aus Pyeongchang gehört, dass es sehr, sehr kalt ist, bis zu minus 20 Grad. Da frage ich mich immer, macht das eigentlich unsere Technik mit? Also Übertragungsgeräte, Mikrofone, Kameras und so?
Es ist schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben hier so kleine Handwärmer, die man sich normalerweise in die Jackentasche stecken kann. Die muss man einmal so knicken, dann werden die warm. Die müssen wir immer sozusagen an alles dranlegen, was mit Batterien betrieben ist, also Mikrofone beispielsweise oder auch Übertragungsgeräte, damit die Technik nicht abschmiert. Es ist wirklich so kalt, dass bei mir zum Beispiel im Zimmer grundsätzlich immer die Scheiben gefroren sind.
Von innen?
Von innen.
Ja, das klingt nach gemütlichen Nächten. Und ihr habt alle auch als Reporter alle 5 lange Unterhosen mit und so.
Ja, also lange Unterhosen, ganz dicke Stiefel, 3 Paar Socken möglichst und darüber noch eine Skihose und dicke Daunenjacken. Trotzdem, es ist nicht nur diese minus 20 Grad, die wir die letzten Tage auch tagsüber hatten. Heute war es ein bisschen wärmer. Es ist vor allen Dingen der Wind, der hier ungebremst reingeht und es fühlt sich dadurch viel, viel kälter an. Ich selbst bin ja Skifahrer aus Passion. Ich kenne das aus den Alpen auch, dass es manchmal ganz schön kalt wird. Aber so kalt, wie es hier sich anfühlt, habe ich es wirklich in meinem Leben noch nicht gehabt.
Ja, auch das ist Pyeongchang, diese Region in Korea. Und die Koreaner haben bei der Abstimmung vor 7 Jahren ja unter anderem gegen München gewonnen. Großes Thema bei Olympia ist ja immer die Nachhaltigkeit, mehr und mehr. Was bleibt den Südkoreanern, wenn die Spiele und die Paralympics im Anschluss vorbei sind?
Vielleicht ein bisschen Begeisterung für Sportarten, die bisher in dem Land noch nicht so populär gewesen sind. Ich bin gespannt, wie die Skigebiete dann auch genutzt werden. Es gibt hier jede Menge Verleihstationen. Man rechnet damit, hier ganz viel auch dann Touristen beispielsweise aus China herzubekommen für Wintersportaktivitäten. Und es werden natürlich Sportstätten bleiben, die beispielsweise dann auch den zur Weltspitze gehörenden Bobpiloten aus Korea super Trainingsmöglichkeiten geben. Die hatten sie bislang nämlich noch nicht.
Bei mir im Hotelzimmer sind die Scheiben gefroren, sagt Alexander Bleik für NDR2 in Pyeongchang. Also es werden kalte Spiele. 19 waren es vor 4 Jahren in Sotschi. Wie viele deutsche Medaillen wird es in Pyeongchang geben? Hier ist das NDR2-Spezial vor den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Und der deutsche Teamchef Dirk Schimmelpfennig sagt, wir haben an jedem Wettkampftag Eisen im Feuer.
Ich glaube, wir kommen mit einer sehr leistungsstarken Mannschaft, die in der Lage ist, das Ergebnis von Sotschi zu erreichen und zu verbessern. Und wir gehen eben genau mit der Zielstellung und mit dem Optimismus in diese Olympischen Winterspiele.
Welche Athleten aber werden die großen Stars? Die größte deutsche Hoffnung ist Biathletin Laura Dahlmeier, die vor einem Jahr 5-mal Weltmeisterin wurde.
Ich weiß, dass es letztes Jahr wirklich was ganz was Besonderes war bei der WM in Hochfilzen. Und ich versuche einfach, ja, jetzt in Topform zu sein, anzugreifen und würde mich wirklich sehr freuen, wenn es mit einer Medaille klappt.
Ohnehin herrscht Frauenpower im deutschen Team. Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist auch so eine Kandidatin, mittlerweile 45 Jahre alt Und bei ihren bisherigen 6 Spielen hat Claudia Pechstein schon 9 olympische Medaillen eingesammelt. Aber
10 wären noch schöner. Und ich als 5-malige Olympiasiegerin, wenn ich jetzt nicht das Ziel einer Medaille hätte, dann würde mir das keiner abnehmen. Also natürlich, klar.
Ganz ähnlich verhält es sich bei Skirennläuferin Viktoria Rebensburg. Gold in Vancouver, Bronze in Sochi. Rebensburg ist eine Riesin im Riesenslalom. Wahrscheinlich auch hier in Südkorea. Auch wenn sie noch nicht ganz genau weiß, wie der Berg eigentlich heißt, den sie da bezwingen muss.
Yongpyeong heißt das Skigebiet. Natürlich fahre ich jetzt nicht nur hin, um dabei zu sein, sondern schon auch meine beste Leistung abzurufen und im bestmöglichen Fall halt um Medaille mitzufahren.
Von 0 auf 100 und noch deutlich mehr beschleunigte zuletzt Thomas Dresen. Wer auf der Streif gewinnt, ist automatisch ein Mitfavorit auf eine Medaille im olympischen Abfahrtsrennen.
Olympia ist natürlich cool, gar keine Frage. Es ist auch wirklich das Nonplusultra, was am Sport geht. Aber letztendlich ist es nichts anderes als ein normales Skirennen. Und das werde ich ja probieren, dass ich das dann so angehe.
Bloß kein Druck, das ist auch das Motto von Skispringer Richard Freitag. Der Sachse hofft auf gute Stimmung und gute Form. Der Rest kommt von allein.
Ich erwarte, dass es hoffentlich und einfach eine coole Veranstaltung, dass es einfach ja, ein Gaudi wird.
Und vielleicht werden die gesamten Spiele ein Gaudi aus deutscher Sicht. Denn auch beim Rodeln der nordischen Kombination und beim Bob oder Skeleton winken Medaillen für die deutsche Olympiamannschaft.
Und zwar schon gleich ab übermorgen. Da gibt es Chancen für die deutschen Biathlon-Frauen und die Skispringer. Thomas Kunze war das für NDR2 in Pyeongchang. Vor 4 Jahren in Sochi gewann er 2-mal Silber, bei der WM vor 3 Jahren 2-mal Gold.
Erik Lesser wird Weltmeister von Kontiolahti. Erik Lesser holt sich Gold. Gut, besser, Lesser.
Tja, und jetzt ist er im NDR2 Spezial vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Biathlet Erik Lesser.
Hallo, schönen guten Abend und schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Wie auch. Mittlerweile weiß man gar nicht mehr so richtig, wo die Zeit steht.
Ja, Sie sind 8 Stunden voraus, ne, muss man mal dazu sagen. Morgen geht's los. Wie aufgeregt sind Sie als Sportler?
Momentan hält sich die Aufregung wirklich in Grenzen. Ich denke, das wird sich dann von Samstag auf Sonntag Richtung Wettkampf deutlich ändern. Aber momentan bin ich noch sehr entspannt. Alles ein bisschen sammeln, Eindrücke einfangen. Da ist die Anspannung noch nicht so groß, eher Entspannung.
Ja, Sonntag geht es ja für Sie dann auch sportlich richtig los. Ich weiß, dass Sie vor 4 Jahren in Sochi bei der Eröffnungsfeier nicht sein konnten. Ist das diesmal anders?
Das wird diesmal anders sein. Nicht, dass ich später mal meinen Enkeln erklären muss, dass ich aufgrund von Faulheit nicht dabei sein konnte.
Ja, und Erik Frenzel wird der deutsche Fahnenträger sein. Fühlen Sie sich gut vertreten?
Ich fühle mich definitiv gut vertreten. Ich kenne Erik, er ist ein toller Typ. Er hat es absolut verdient. Wer seit so vielen Jahren die Weltspitze in seiner Sportart so bestimmt wie er, dann hat er das auf alle Fälle verdient, den Fahnenträger zu machen zu Olympischen Spielen.
Ich habe hier eine Prognose liegen aus den USA. Da hat ein Daten- und Analysedienst prognostiziert, die deutsche Olympiamannschaft wird in Pyeongchang 39 Medaillen holen, also mehr als doppelt so viele wie für 4 Jahren in Sochi. Darunter unter anderem 6-mal Gold für Biathletin Laura Dahlmeier. Wie wahrscheinlich ist das?
Herzlichen Glückwunsch. Weiß ich nicht. Also ich weiß, unser Team Deutschland heißt ja Team D. Das ist nicht Team Dahlmeier, sondern das ist Team Deutschland. Mhm. Ich denke, wir werden alle uns voll reinhauen und jeder will eine Medaille gewinnen. Ob jetzt diese, wie waren es, 39 Medaillen?
39, ja.
Ist ganz schön hochgegriffen und sich in Medaillen zu messen, finde ich jetzt auch nicht immer so richtig. Macht mir jetzt nicht unbedingt Spaß. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Früher war das Motto ja auch dabei sein ist alles bei den Olympischen Spielen. Das hat sich natürlich alles so ein bisschen verändert. Wie ist das für Sie?
Also dabei sein ist jetzt nicht nur alles. Also natürlich will ich eine Medaille gewinnen. Natürlich will ich in der Staffel die Goldmedaille gewinnen. Da tue ich auch gar nicht lange rum. Aber gerade bei unserem Feld ist es extrem schwer, eine Medaille mit nach Hause zu nehmen. Und wenn man da eine geschafft hat, eine erreicht hat, dann kann man sich so glücklich schätzen. Deshalb muss man auch selbst in dem Feld mit Platz 6 zufrieden sein, obwohl es bei den Olympischen Spielen ja doch eher doch um die Medaillen geht.
Und zwar ab Samstag für Biathlet Erik Lesser, dann ab Sonntag. Der schläft natürlich inzwischen, aber wir haben das Gespräch aufgezeichnet. So kalt hat es sich noch nie angefühlt, haben wir eben von unserem NDR2-Reporter Alexander Bleik aus Pyeongchang gehört. Bis zu minus 20 Grad war es in den vergangenen Tagen kalt. Aber mal ganz ehrlich, was sollen erst die Sportler sagen? Biathlet Erik Lesser, wie kommen Sie mit dem Wetter klar?
Ja, momentan geht's. Wenn man sich am Tag bewegt, wenn die Sonne scheint, ist es wirklich völlig erträglich. Nur dann, wenn die Sonne weggeht und der Abend bricht an, wird es schlagartig kalt. Und vor allem auch Richtung unsere Wettkämpfe Sonntag, Montag soll es noch ein Stückchen kälter, glaube ich, werden. Und der Wind soll zunehmen. Ab 85 km/h Windböen stehen da drin. Also da können wir uns auf alle Fälle auf richtig tolle Wettkämpfe freuen, wenn einem die Finger abfrieren, alles andere auch noch.
Aber Sie haben ja Handschuhe dabei, ne? Das ist ja alles machbar irgendwie.
Ja, die Handschuhe machen es.
Ja, es kommt bei so manchen Sportler so ein bisschen Wehmut auf, weil das auch die Spiele hätten sein können, die in München bzw. in Garmisch stattfinden. Pyeongchang hat sich dann damals durchgesetzt und immer wieder wird darüber gesprochen, warum werden Spiele in Regionen vergeben, wo der Wintersport eigentlich keine große Rolle spielt. Das ist ja in Pyeongchang, muss man sagen, auch ein bisschen so. Trotzdem sagt Thomas Bach jetzt, das sind die besten Bedingungen, die es bislang bei Olympischen Winterspielen gab. Hat er recht?
Boah, wird sich zeigen. Also ich habe bis jetzt erst mein zweites Mal. Ich weiß, dass das Olympische Dorf in Sotschi auf alle Fälle schöner war als hier. Ja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Auf alle Fälle können sie sicherlich an die Stimmung auch in Sotschi nicht rankommen. Ich hoffe nur, dass das IOC aus diesen ganzen Absagen lernt, die Marschroute nicht ganz so hoch setzt. Dass man nicht so viel verlangt und dann kann man vielleicht auch wieder europäische Städte und Bürger dafür überzeugen, für die Olympischen Spiele zu plädieren und das auch wirklich zu wollen, denn Olympische Spiele sind was ganz Tolles, die nicht nur dem Ort selber helfen, sondern auch der ganzen Region, gerade auch kleine Heimatvereine.
Ja, es wird ja seit vielen Monaten noch ein anderes Thema über Russland gesprochen, über das staatlich gelenkte Doping. Mindestens 169 russische Sportler sind trotzdem dabei unter neutraler Flagge. Wie akzeptiert sind die eigentlich unter den anderen Sportlern?
Also mir bleibt ja nichts anderes übrig, als sie so zu akzeptieren. Die zwei russischen Athleten, die im Biathlon dabei sind, Babikov und Eliseev, das sind zwei, also für mich tolle Typen unterwegs, mit denen macht es jetzt nicht unbedingt Spaß, Wettkampf zu machen, weil sie vielleicht manchmal auch besser sind, aber die sind sehr fair, man geht respektvoll miteinander um, man kann sich hier und da ein bisschen unterhalten. Also da hege ich jetzt keinen Groll oder so, dass sie dabei sind. Ich hoffe für sie, dass sie sauber sind und dass man da tolle Wettkämpfe mit denen machen kann.
Erik Lesser, ich wünsche Ihnen ganz tolle Olympische Spiele, viel Erfolg und viel Spaß.
Vielen Dank.
Endlich gehen sie los, die 23. Olympischen Winterspiele, sagen zumindest viele Sportfans. Es gibt aber auch inzwischen viele Leute, die wenig Freude an den leidenschaftlichen Kämpfen um Gold, Silber und Bronze haben. 58% der Deutschen sagen laut einer ARD-Umfrage, die olympische Bewegung steht eher für Doping und Korruption als für fairen und sauberen Sport. Mehr als jeder Zweite also. ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt, wäre es tatsächlich naiv zu glauben, dass Olympia noch überwiegend sauber ist?
Das wäre mit Sicherheit naiv zu glauben und vor allem das Wort noch, das kann man auch mal mit einem Fragezeichen versehen, denn Olympische Spiele, ob nun Sommer oder Winter, waren in der Geschichte eigentlich nie sauber, das muss man so deutlich sagen. Und wie schlimm es getrieben wurde, das haben wir ja insbesondere in Sotschi 2014 erlebt, bei den Winterspielen, als sogar mit Hilfe des Geheimdienstes ein gigantisches Vertuschungssystem dazu diente, positive Proben von russischen Topathleten unter den Teppich zu kehren.
Ja, trotzdem sind mindestens 169 russische Athleten in Pyeongchang am Start, unter neutraler Flagge zwar, aber sie sind dabei und dieses Team ist größer als das deutsche. Was haben das Internationale Olympische Komitee und sein Präsident Thomas Bach versäumt?
Sie haben versäumt, auf die Kollektivbestrafung abzuheben. Sie haben stattdessen gesagt, das sind individuelle Verfehlungen, die man jetzt sanktionieren muss. Und dass das zum Scheitern verurteilt sein würde, das konnte man sich eigentlich denken. Denn es ist natürlich ganz schwer, wenn man positive Proben hat, dann kann man einen Athleten bestrafen. Sind die aber vernichtet worden? Sind die ersetzt worden durch sauberen Urin? Genauso war es ja im Kern des russischen Vertuschungssystems. Dann hat man natürlich im individuellen Falle bei einem einzelnen Athleten nicht die Möglichkeit, mit einer positiven Probe auch die Verantwortung des Athleten nachzuweisen. Und weil man das getan hat, hat man am Ende sich auf das Risiko einlassen müssen, dass der Internationale Sportgerichtshof diese Urteile kassiert. Genauso das hat er dann auch getan.
Was kann das IOC, was kann der Sport allgemein tun, um wieder glaubwürdiger zu werden?
Indem er sich endlich eingesteht, dass seine Selbstreinigungskräfte eigentlich nicht wirken, dass sie zum Scheitern verurteilt sind. Aus meiner Sicht hat das Dopingkontrollsystem vor diesen Olympischen Spielen einen Offenbarungseid geleistet. Es ist eigentlich eine Bankrotterklärung. Es geht ja nicht nur um den Fall Russland, es geht auch um die Frage, wie Dopingkontrollen eigentlich gesichert sein können, wenn die Dopingprobenbehälter nicht funktionieren, manipulierbar sind. Das ist ja auch ein Kern, das Herzstück der Dopingbekämpfung. Und wenn man weiß, wie in der Vergangenheit eben auch immer wieder Verbände lasch mit Anti-Doping-Politik umgegangen sind, dann zeigt sich, der Sport muss von außen kontrolliert werden. Dann muss er sich auch gefallen lassen, dass man überprüft, ob die Steuergelder, die man in den Sport investiert, ob die auch rechtens angelegt sind.
Das Dopingkontrollsystem ist vor diesen Spielen eine Bankrotterklärung, sagt ARD-Doping-Experte Hajo Seppel bei NDR2. Großes Thema vor diesen Spielen auch die Korea-Krise.
Also vor ein paar Monaten war es nicht nur die Frage, ob nordkoreanische Sportler an den Spielen teilnehmen können, sondern ob die Spiele hier überhaupt stattfinden können.
Sagt IOC-Präsident Thomas Bach. Einmal noch schlafen, dann beginnen die Olympischen Winterspiele in Südkorea. Und es könnte ein emotionaler Moment werden, morgen bei der Eröffnungsfeier gegen 12:45 so am Mittag, wenn Nord- und Südkorea unter gemeinsamer Flagge ins Olympiastadion von Pyeongchang einlaufen werden. Vor ein paar Wochen noch, da hielt die Welt den Atem an, als sich US-Präsident Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un regelmäßig gegenseitig mit Drohungen überboten haben. Jetzt haben sich Nord- und Südkorea angenähert. Kim Jong-un hat in seiner Neujahrsansprache überraschend den Dialog angeboten, um Sportler in den Süden zu entsenden.
"22 Sportler hat Kim Jong-un in den Süden entsandt. Die meisten von ihnen sind Eishockeyspielerinnen für ein pan-koreanisches Team. Keine 3 Wochen vor Beginn der Spiele muss also Südkorea sein Team umkrempeln. Das sorgt für Unmut in der Mannschaft und vor allem unter jüngeren Südkoreanern. Präsident Moon Jae-in sah sich gezwungen, der Mannschaft persönlich zu erklären, warum er diesen Vorschlag dem Norden gemacht hatte. "Die Bedeutung der Teilnahme Nordkoreas geht weit über Olympia hinaus. Sie kann uns näher zueinander bringen." Kwan Chul-hwan ist nicht so optimistisch. Im Gegenteil, Herr Kwan traut der nordkoreanischen Führung nicht über den Weg. Er hat selbst unter ihr gelebt, ist vor Jahren geflohen. Nun leitet er in einem unauffälligen Bürogebäude in Seoul das Nordkorea-Strategiezentrum. Kim Jong-un macht immer, was ihm gefällt. Aber er steht unter Druck durch die internationale Gemeinschaft. Zudem ist jetzt in Seoul der linke Flügel an der Macht. Der am ehesten bereit ist, mit dem Norden zu reden. Das Nordkorea-Strategiezentrum steht für eine harte Linie gegenüber der Kim-Dynastie. Kang Yong-sik und sein Korean Sharing Movement verfolgen eher die der aktuellen, eher liberalen Regierung in Seoul. "Natürlich können die Spiele nur der Auftakt sein. In den letzten Jahren haben wir gar nicht miteinander gesprochen. Jetzt finden wir vielleicht heraus, was der Norden will, und der Norden erfährt, was wir wollen." Kang Yong-sik hofft auf eine Wiederbelebung der Sonnenscheinpolitik Anfang der 2000er Jahre. Damals trafen sich die Staatschefs beider Koreas, sahen sich seit Jahrzehnten getrennte Familien wieder. 2018 könnte sich das wiederholen, auch weil beide Koreas feiern wollen. Der Süden die Spiele von Pyeongchang, der Norden im Herbst den 70. Jahrestag der Staatsgründung in Pyongyang.
Und morgen geht's dann los. Und wir sind fast am Ende im NDR2-Spezial vor Beginn der Olympischen Winterspiele, haben aber gleich noch ganz wichtige Infos für Sie, denn es ist ja immer wichtig zu wissen, wie kann ich überhaupt live verfolgen, wenn zum Beispiel Laura Dahlmeier um Gold fährt und schießt oder Viktoria Rebensburg nach der Medaille greift oder am Sonntag gleich zu Beginn die Skispringer. Gleich sprechen wir nochmal mit unserem Reporter in Pyeongchang und der erklärt uns dann, wie Sie am besten Olympia verfolgen können. A dream come true. Für viele Sportler gilt das auch in Pyeongchang bei den Olympischen Winterspielen. Die beginnen morgen um 12 Uhr deutscher Zeit mit der Eröffnungsfeier. Das erste überträgt, bei NDR2 schaltet man natürlich auch mal hin und die ersten Entscheidungen fallen dann übermorgen. 8 Stunden ist Korea uns voraus, Alexander Bleik ist für NDR2 in Pyeongchang. Wie kommen diese Spiele zu uns ins Wohnzimmer, ins Auto oder auf die Arbeit?
Ja, also das Gute für uns in Deutschland ist ja, dass die meisten Entscheidungen zwischen der Vormittagszeit und der Nachmittagszeit fallen. Also aus deutscher Sicht, so zwischen 11 und 15 Uhr werden die meisten deutschen Medaillen gewonnen werden. Also beispielsweise im Biathlon, im Skispringen, in der nordischen Kombination. Also das ist alles so um die Mittagszeit, auch im Bob und Rodeln. Skialpin geht hier sehr früh los. Das ist dann schon am ganz frühen deutschen Morgen zwischen 3 Uhr nachts und dann auch 7 Uhr morgens. Da muss man früh aufstehen. Das Ganze gibt es wie gewohnt bei ARD und ZDF natürlich live im Fernsehen zu sehen. Und bei NDR2 werden wir auch versuchen, live die Top-Entscheidungen, wo es für Deutsche um Medaillen geht, auch abzubilden.